Let's Work. Weil die Zukunft der Arbeit jetzt ist. RevLab. Wie kommen Menschen durch berufliche Krisen hindurch? Durch Umbrüche? Wie können sie sie in Aufbrüche und Chancen verwandeln? Das hat uns in der zweiten Staffel beschäftigt. Und in dieser Folge Bilanz mit Franz ziehe ich mit Franz Tod gemeinsam ein Fazit. Menschen, die einmal durch eine Krise hindurchgegangen sind, die inspirieren und ermutigen einen selbst. Wir gehen vertieft auf ein Thema ein, was in dieser Staffel thematisiert wurde. Auf das benediktinische Motto Ora et Labora, bete und arbeite. Und zwar so, wie es ursprünglich verstanden wurde, nämlich als ein ganzheitliches Mit- und Ineinander von Leben und Arbeiten, was etwas ganz, ganz anderes ist als das Gegenüber von Freizeit und Arbeit. Und es geht dabei auch nicht darum, dass Spiritualität etwa einfach nur dazu da ist, einen wieder fit für die Arbeit zu machen. Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel im Podcast Let's Work. Wieder in der Bilanz mit Franz Tod.
Ja, hallo. Freue mich wieder dabei zu sein.
Genau. Und wie schon bei der ersten Staffel wollen wir auch diesmal ein Resümee ziehen, die fünf vergangenen Folgen ein bisschen im Zusammenhang betrachten, einige rote Fäden spinnen und noch hier und da unseren eigenen Gedanken dazu tun. Die zweite Staffel stand ja unter dem Oberthema Krisen und Chancen, Umbrüche und Aufbrüche. Ich habe mit Menschen gesprochen, die auf verschiedene Weise mit der Arbeit in eine Krise geraten sind oder sie eben wesentlich umgestaltet haben, also mit der, wo die Arbeit durch Umbrüche hindurchgegangen ist. Das ist teilweise freiwillig und teilweise unfreiwillig geschehen. Ja. Und für den Anfang, lass uns doch mal rekapitulieren einfach, wo die einzelnen Geschichten jetzt so da, ja, wie das gelagert ist mit der Krise, worin eigentlich die Krise bestand oder der Umbruch. Und da haben wir ja ganz am Anfang als ersten Gast Eberhard Uphoff, der praktisch eine klassische Krisengeschichte eigentlich hat.
Das ist sehr klassisch, er wurde einfach gekündigt. Eigentlich wurde er schon vorher gemobbt.
Barbara Zesiger?
Ja. Naja, das ist eher anders gelagert. Da war der Wunsch, selbstständig zu werden, durchaus auch verursacht durch eine Schwangerschaft. Und die Entscheidung, dass Selbstständigkeit bessere Möglichkeiten bietet, offensichtlich das in einem Einklang zu bringen. Familie eben halt dann auch und Arbeit als jetzt in einem Job, der durchaus aber interessant war. Also er hat ja, Karrierechancen gehabt, es wurden ja Angebote gemacht. Aber sie hat sich dann doch für eine Selbstständigkeit entschieden und das hat sie auch nicht bereut.
Dritter Gast, Tobias Illich.
Eine Erfahrung, die wahrscheinlich auch so der ein oder andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht hat, nämlich Burnout. Einfach, dass es nicht mehr weiterging. Und daraus aber dann wiederum so viel Kraft zu schöpfen und dann sein eigenes dann aufzubauen, okay, selbstständig. Das ist natürlich auch schon wiederum beeindruckend, aus so einer Tiefe dann herauszukommen.
Und natürlich, das ist analog zu Eberhard Uphoff, beide haben ihre unfreiwillige Krisenerfahrung praktisch zum Potenzial eigentlich gemacht, ihrer neuen freiberuflichen Tätigkeit, indem sie als Coaches, Berater und Trainer entsprechend Menschen in ähnlichen Situationen begleiten und auch Firmen beraten. Genau, meine vierte Gästin war Christina Bartsch. Sie ist sozusagen in eine auch sich über die Jahre ansammelnde, könnte man sagen, Krisenerlebnis hineingekommen, weil sie als vierfache Mutter, so wie es ihre eigene Erfahrung einfach, praktisch chancenlos war und noch ist, offensichtlich eine Erwerbsarbeit zu finden, das aber sehr gerne würde. Ja, und der letzte Gast ist etwas anders gelagert, Matthias Morgenthaler, ist ja primär als jemand im Blick, der sehr, sehr viele Menschen einfach interviewt hat in so Umbruchssituationen und die auf irgendeine Weise dann ihren eigenen Weg gefunden haben. Er hat natürlich, sagt im Grunde auch, jede Geschichte ist irgendwo wieder anders und insofern könnten wir da jetzt mit seinen 1000 Interviews oder was, die er geführt hat, auch noch 1000 andere Krisen hinzufügen. Also wir sehen schon an unseren vier anderen Gästen, das hat ganz unterschiedliche Auslöser. Was hat denn unseren Gästen dann geholfen in ihren Umbruchssituationen? Das mal ein bisschen zusammenzufassen. Was zieht sich auch durch?
Was mich beeindruckt hat, war, dass einige das auch ganz stark hervorgehoben haben, diesen Gedanken des Vertrauens. Das hat mich überrascht. Es wird schon irgendwie gehen. Mhm. Dieses Urvertrauen oder wie immer man das auch nennt, das hat mich überrascht, aber auch ermutigt. Mhm. Denn man hat doch seine eigenen Situationen, wo man halt manchmal auch schon sich fragt, wie geht es dann weiter? Und dann das nochmal von anderen zu hören, dass sie in einer Krisensituation waren, einer unwegsamen Situation und dann sich einfach auch selber gesagt haben, ich vertraue jetzt einfach, es wird irgendwie weitergehen. Mhm. Das finde ich jetzt mal wirklich sehr, sehr interessant. Damit verbunden aber, und vielleicht hilft es auch, wenn man irgendwie so eine Art Motivation bekommt, denn sie haben doch durch die Bank gesagt, einfach dranbleiben, also eine Art Aktivität, Initiative ergreifen, ist sicherlich eine ganz wichtige Sache. Natürlich frage ich mich dabei, wie geht das zusammen, wenn man, ja, Krise schon auch irgendwie ein Erlebnis ist, wo man das Gefühl hat, gelähmt zu sein. Mhm. Wie komme ich jetzt aus dieser Lähmung heraus? Ja, wie kriege ich da so diesen ersten Schritt in die Bewegung hinein? Das ist sicherlich eine Herausforderung. Möglich, dass da aber auch so Aspekte wichtig sind wie der Gedanke der Vernetzung.
Mhm. Ja, genau. Das wurde auch mehrfach immer wieder gesagt. Ja, sich Hilfe holen oder einfach überhaupt Hilfe. Im Kontakt sein. Gerade Ewald Uphoff hat gesagt, auch wenn es irgendwie wehtut und vielleicht schambehaftet ist oder so, die eigene Geschichte teilen, dass man zum Beispiel auf der Suche ist, teilen, also insofern sichtbar bleiben, sich nicht verstecken quasi.
Also im Grunde zu dem, kann man so sagen, Scheitern stehen.
Ja, weil anders können ja auch Leute dir nichts anbieten. Ich glaube, das warst du sein Gedanke
so
dabei.
Ja. Oder?
Du musst ja sagen, dass du gerade suchst.
Kann ich mir. Ist echt eine Herausforderung.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Sache. Mhm. Das einfach mal so auch zu sagen. Also bis hin zu dem, wenn man halt auch wahrscheinlich dann irgendwo ist und gefragt wird, ja, wie geht es dir? Mhm. Da kann man sich halt entscheiden, oder? Mhm. Sage ich jetzt einfach, natürlich geht es mir gut, alles gut. Und legt da
oder
so ein
sagst
Lächeln
du,
auf.
Also eigentlich bräuchte ich gerade mal.
Gut. Eigentlich geht es mir nicht gut. Mhm. Also, ja, mach das mal. Ne? Mhm. Darin liegt schon eine gewisse Stärke.
Dann ist es natürlich, also gerade bei den wirklich krisenhafteren jetzt Erfahrungen, merkt man, das sagen alle. Irgendwo in dieser Phase, nicht zu spät, muss es die Möglichkeit und den Raum geben für Selbstreflexion. Also es braucht Innenschau, es braucht die Zeit muss man sich eben irgendwie nehmen, wie auch immer. Das sagen sie alle. Ja, man muss irgendwie mal reflektieren, wie bin ich da überhaupt reingeraten, was ist jetzt hier überhaupt passiert? Mhm. Eigene Gefühle sortieren, die Emotionen sortieren, die eigene Geschichte sortieren. Also das braucht es. Sie machen alle ganz, ganz viel Selbstreflexion.
Ja.
Werden sich klar über sich, auch den eigenen Anteil an der Geschichte, was nicht so nett ist vielleicht, eigene Fehler in der ganzen Sache. Also das ist sicher etwas, was natürlich hilft, gerade auch mit Blick auf die langfristigen Veränderungen, was sich auch einem vor die Füße wirft, glaube ich. Die Frage, okay, jetzt hast du die Gelegenheit auch, oder? Ein bisschen auch den Zwang, aber auch die Gelegenheit mal ein bisschen zu sichten.
Und dann geht es auch wirklich weiter. Also gut, es sind wiederum Beispiele und jetzt hast du die Menschen gefunden, die du da interviewt hast. Aber bei denen zumindest ist es so, man kann es absehen. Es gibt, wie kann man sagen, doch ein Happy End. Also sie haben reflektiert, sie haben auch diese Tiefe, sind sie gegangen. Und am Ende kommt es dann, dass man sieht, sie blicken zurück und sagen, es hat doch sein Gutes gehabt, denn ich habe das letztlich auch gefunden, was mir nochmal einen höheren Wert bietet in dem, was ich jetzt tue. Mhm. Was ich möglicherweise vorher in der Form wahrscheinlich nicht hätte.
Ja, sind auch alle natürlich selbstbestimmter, also dass man eben mehr selbst gestaltet. Und anfängt, sich sozusagen nicht mehr so umwerfen zu lassen, könnte man sagen, und bestimmen zu lassen von den Chancen, die nun mal da sind. Habe noch ein Stichwort da notiert, Wertschätzung. Insbesondere bei Barbara Zesiger, die ja. das ja wirklich zu ihrem magischen ist, Lösung irgendwie ja, gemacht hat.
Programm bei ihr.
Das ist wirklich toll zu hören. Also die, und da ist es nämlich die Wertschätzung, die man gibt.
Ja.
Die man anderen zeigt, die Aufmerksamkeit, die man anderen zeigt.
Aber gerade dadurch steigert sich, wie so ein Schneeballeffekt, immer mehr die Wertschätzung und man bekommt dann auch wie so eine Resonanz diese Wertschätzung.
Genau,
also
genau.
Das ist wohl so ihr Ding, dass sie ganz stark darauf achtet, wo kann ich wen wie einbinden, dort eine Information dort signalisieren, ich habe an dich gedacht, oder etwas liken, weiterteilen. Das sind alles so Elemente, die sie da fast schon ja, tief verinnerlicht hat.
Und es ist natürlich wirklich interessant zu sagen, ja, und das ist ein Mittel, um aus einer Krise rauszukommen. Denn ich denke auch, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Also in vielen Fällen hat man ja in der Krise eher das Gefühl, dass man nun mal angewiesen ist auf Hilfe oder Unterstützung und eigentlich nichts in dem Sinne so zu geben hat, was so wertvoll ist, ja. Man eben maximal um Hilfe bitten kann oder so. Aber dass man sagen kann, nein, schon die Aufmerksamkeit, die ich jemandem schenke, schon die Wertschätzung, die ich jemandem zeige, ist ein Weg, um einen, ja, so einen Schneeballeffekt auszulösen, wo dann auch wieder was zu mir zurückkommt und wo dann die Chancen sich zeigen und die Türen sich öffnen werden und insofern dann ja die Krise auch vorübergeht.
Mhm.
Das ist doch, ich glaube, das muss man trainieren und das ist nicht unbedingt intuitiv für jeden. Aber doch eigentlich für jeden machbar. Aktive Wertschätzung. Naja, und dann natürlich, das lernen wir wirklich von Matthias Morgenthaler, was auch hilft, auf eine Art ist, wenn man in der Krise oder durch die Krise sowas wie eine Berufung erlebt. Eine Ruf sich zeigt, also ein...
Ja.
Das ist dann manchmal fast mehr wie so ein Anzeichen. Mhm. Ah, da ist nicht einfach nur zu Ende. Und da gibt es vielleicht einen neuen Weg. Er sagt ja ganz klar, ganz oft ist es erst die Krise, die überhaupt Menschen dazu bringt, sich mit sowas wie Berufung zu beschäftigen.
Ja, weil dadurch Dinge noch mal hörbar oder wahrnehmbar werden, die man vielleicht vorher nicht hatte.
Mhm.
Ich vergleiche das gern mit dem eigenen Körper. Wenn so ein Körper halt so eine Krise hat, nehmen wir an, du kannst plötzlich nicht mehr gut sehen, schärfen sich plötzlich andere Sinne, Hörsinn. Du hörst plötzlich ganz anders die feinen Töne, die du vorher wahrscheinlich überhört hast.
Mhm.
Ich denke, vielleicht ist es auch so ähnlich in solchen Krisen, dass dann du nochmal Dinge anders wahrnimmst und dann auch Stimmen hörst, die du vorher einfach überhört hättest. In deinem Lebenskontext und so. Und eben dementsprechend auch dann auch irgendein Ruf dann wahrnehmbar wird, den man sonst wahrscheinlich völlig ignorieren würde. Was ich natürlich dabei interessant finde, ist schon auch, weil bei diesen Berufung, der Gedanke da ist, dass es manchmal auch schon von außen kommt. Also da kommt vielleicht auch nochmal ein Element rein, den man nicht jetzt selber irgendwo alles verfügbar machen kann, sondern da ist etwas, was von außen dann einen herantritt, eben eine Berufung und dem man halt dann folgen kann. Auch das ist wahrscheinlich eher möglich oder passiert wahrscheinlich vermehrt, gerade eben halt in Krisensituationen.
Dritte Hauptfrage. Was ist es, was jetzt auch für uns, die wir die Folgen noch mal intensiv gehört haben, aber auch für unsere Gäste so, was bleibt so, wenn man mal sagt, die haben in gewisser Weise eine Krise durchlebt, haben es irgendwo geschafft, sind jetzt auf einer neuen Spur. Sie nehmen ja irgendwie alle auch was mit in die Zukunft. So, ich habe das Gefühl, ein neues Stück Gepäck oder so, was ihnen voraussichtlich helfen wird bei einer neuerlichen Umbruchssituation, wie auch immer, doch da anders durchzukommen. Was sind so diese Schätze vielleicht, die gewonnen wurden? Ein erster Punkt ist Vielseitigkeit oder Diversifizierung. Und zwar auf unterschiedlichen Leveln.
Stichwort Loslassen. Ne? So. Mhm. Also, warum kommt es überhaupt zu einer Krise?
Mhm.
Doch wohl auch deshalb, jetzt, was jetzt zum Beispiel jetzt Arbeit anbelangt, weil man wohl so sehr darauf fixiert hat, dass wenn das wegbricht, da unglaublich viel jetzt vom eigenen drinsteckt.
Mhm.
Und die Herausforderung ist ja, das Leben, auch die Arbeit, so zu gestalten, dass es, auch wenn etwas verloren geht, ich dann nicht das Gefühl habe, mit dem geht jetzt mein ganzes Sein kaputt. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Metapher ist, aber bei den Aktien sagt man immer, man muss so gut wie möglich streuen, damit, wenn etwas verloren geht, man nicht alles verliert.
Ja, oder das Bild von mehrere Eisen im Feuer haben.
Ja. Und das, glaube ich, ist schon eine Weisheit, die man auch an der Stelle vielleicht nicht unterschätzen sollte, nämlich dieses Ding, dass man halt so sein Lebensentwurf breiter aufstellt, als sich nur dadurch zu definieren, dass ich jetzt diesen Job und nur diesen habe.
Mhm.
Aber ich glaube, das geht auch noch weiter. Das geht auch bis andere Bereiche, bis hin zum Partner. Auch wenn das der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, aber dass ich immer noch so eine Eigenständigkeit habe, wenn ich da völlig aufgehe und wenn dieser Mensch jetzt wegbricht, dann bricht ja auch meine Existenz weg.
Mhm.
Und das musste einfach für mich auch klar sein, dass das irgendwie so eine Art Möglichkeiten gibt, dass es noch andere Resonanzräume gibt, die ich erlebe, auch wenn jetzt vielleicht dieser Resonanzraum, meinetwegen jetzt die Arbeit, an der Stelle wegbricht.
Naja, und wir sehen ja eigentlich doch bei allen Gästen, dass sie diesen Raum der Arbeit in sich schon vielfältig gestalten.
Ja.
Also alle haben ja mehrere Projekte. Alle arbeiten faktisch eben eigentlich freiberuflich, also bei Christina Bartsch ist das noch nicht der Fall, aber arbeiten an verschiedenen Dingen.
Ja.
Und das fand ich richtig interessant, bei allen gibt es Projekte, mit denen sie kein oder wenig Geld verdienen, was ihm aber am Herzen liegt und wo sie merken, das ist sogar ganz, ganz wichtig für mein Wohlbefinden insgesamt und auch für das Gefühl, Wirkung zu haben in der Welt und was nicht alles und seine Aufgabe auszuleben, auch wenn sie damit vielleicht gerade nun keinen Euro verdienen. Und das Geld dann über andere Kanäle kommt. Aber das ist ja schon eine Form von Vielfältigkeit und Vielseitigkeit. Also nicht nur mehrere Geldgeber zu haben, das gibt auch eine gewisse Entspannung, sondern auch die eigene Tätigkeit in verschiedene Ströme fließen zu lassen.
Ja, ja.
Und auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben von, ich mache nicht nur das, was Geld bringt, sondern ich habe sogar den Luxus, ein Projekt zu verfolgen,
genau,
weil es wichtig
also,
ist.
Mir gefällt schon das Wort von dieser Resonanz, diese Idee. Und dass es halt mehrere Resonanzräume gibt, dass ich nicht abhängig bin, geradezu süchtig dann nach diesem einen. Und wenn ich das aber dort nicht bekomme, dann bricht für mich die komplette Welt zusammen. Sondern dass ich merke, dass ich mich als Mensch erlebe in den sehr verschiedensten Tätigkeitsfeldern und dementsprechend auch bekomme ich auch unterschiedliche Resonanzräume und kann es auch kompensieren, wenn es mal so ist, dass dann eins halt mal wegbricht. Dieser Raum nicht. Also das finde ich schon sehr wichtig.
Und ein etwas anderer Aspekt der Vielfältigkeit ist noch der vielfältigen Rollen. Also das wird ja sowieso auch häufig noch als ein Aspekt von New Work beschrieben, dass Menschen zunehmend auch im Bereich der Arbeit unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Also mal sind sie Chefs, beim anderen Projekt sind sie vielleicht Freelancer, beim nächsten Projekt sogar angestellt oder so. Mhm. Eine und dieselbe Person, ja. Und wenn man es jetzt nochmal ausweitet, sogar auch über die Arbeit hinaus, klassische Arbeit oder die Erwerbsarbeit hinaus, dann sehen wir, ja, natürlich, sie sind mal in der Rolle als Mutter. Gerade bei den Müttern nun fällt es wirklich wieder auf. Also das muss einfach irgendwie integriert und vereinbart werden mit den übrigen Rollen und verbunden werden. Es ist auch eine Rolle, in der man ist. Und alle eben sind in unterschiedlichen Funktionen tätig. Und das scheint mir doch so, dass man bei allen raushört, das ist befriedigend. Das alleine bringt schon eine Lebendigkeit mit sich und auch eine gewisse Unabhängigkeit eben von nur einer Funktion. mir sehr wichtig, bei dem Punkt der Vielfalt und der Diversifizierung zu betonen, gerade gegenüber dem, was vielfach mit dem Label New Work läuft, dass es den Einzelnen auch in so eine gesunde Distanz bringt, zu Unternehmen, vielleicht zum eigenen Arbeitgeber, zum Auftraggeber, whatever. Also insofern, das ist etwas, was zum Beispiel auch Matthias Morgenthaler sehr betont hat, für ihn ist es ein Missbrauch des Begriffs New Work, wenn ein Unternehmen sich das so zu eigen macht und mit Hilfe von zum Beispiel Purpose oder Sinnbegriff auf die komplette Identität und das komplette Leben, am besten noch die Seele so ungefähr, der Mitarbeitenden zugreifen will. Ja, sagt dann selber, das ist übergriffig, also darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern im Gegenteil, es geht darum, den Einzelnen so zu stärken und es sehr eher die Sinnstiftung eigentlich vornimmt für sein eigenes Leben, dass er auch einen gesunden Abstand gewinnt zu den Ansprüchen, zum Beispiel eines Arbeitgebers. Und also das sagen die anderen d'accord, dass es ganz, ganz wichtig ist. Gerade auch, ich glaube, bei der Burnout-Erfahrung ist das sehr, sehr wichtig. Also man muss dann lernen, sich abzugrenzen und zu sagen, ich habe noch was anderes, ich bin noch jemand anders. Und das läuft natürlich zuwider manchem, was jedenfalls unter dem Label läuft.
Ja.
Es ist die Instanz, die eigentlich zuständig ist für diese Sinnstiftung, ist eigentlich nicht das Unternehmen, sondern es ist der Mensch.
Das sollte,
So sein. Sagen wir doch
so
mal
sein.
So. Ist wünschenswert. Jedenfalls sehen wir hier, dass Menschen, die eine Krise erlebt haben, das doch alle ziemlich so erleben.
Vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, aber ich glaube schon, also wenn man sie so hört, die Leute, dass doch etwas mitschwingt, das ist so eine Form von Bewusstsein, so Selbstbestimmung. Ich weiß mehr, was ich will und was ich auch nicht will. Das finde ich schon. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Krisen. Auch wenn man wahrscheinlich mittendrin steckt und so, da ist es wirklich ganz schlimm. Aber wenn man da durchgegangen ist, weiß man, was man bewältigt hat. Und man ist ganz anders aufgestellt in seiner Persönlichkeit. Man ist gefestigter, glaube ich, weil man besser nun für sich selbst Klarheit irgendwie gefunden hat in diesem ganzen Ringen und dann auch genauer auch weiß, was nun für einen in besonderer Weise wertvoll ist, sinnschaffend ist oder eben halt auch nicht. Ich glaube, dass man auch viel deutlicher seine Grenzen klar benennen kann.
Das, was du gerade gesagt hast, das fällt auch in mehreren Folgen mit den Begriffen Selbstführung und innere Führung, dass das unbedingt nötig ist zu entwickeln, sich selbst sozusagen zu führen, auch diesen starken inneren Kontakt zu sich selbst zu haben. Das ist das, was Eberhard auch sehr betont, also sich zu kennen überhaupt, die eigenen Emotionen zu kennen, aber eben da auch in der Gestaltungsposition zu bleiben, also derjenige ist immer zu bleiben, der sozusagen in der nie das Gefühl hat, ich bin jetzt hier irgendwelchen anderen Willen unterworfen. Mhm. Gestaltungsmacht. Das ist auch was Morgenthaler ganz stark betont.
Also so gesehen muss man sagen, jetzt greife ich natürlich, jetzt wird es gefährlich, also zu formulieren vielleicht, aber Krise hat schon seinen Sinn.
Genau.
Wenn man natürlich jetzt auch mal vom Ende her das anschaut und man sieht, wie Leute dann selbstbestimmter sind, klarer eine Vision, einen Blick haben von ihrem Leben, von ihrer Tätigkeit, von dem, was sie wollen, aber auch von dem, was sie nicht wollen, da muss man sagen, dass eigentlich eine Krise ein elementarer Bestandteil eines menschlichen Weges ist, wodurch der Mensch erst dann noch besser zu sich selber kommt. Mhm. Ich glaube, wenn man solche existenziellen Phasen nicht hat, vielleicht muss man sagen, entgeht dem Einzelnen da auch was. Jetzt könnte man natürlich total biblisch werden, nicht? Also mit vielen Beispielen, wo solche existenziellen Lebensphasen auch beschrieben werden und wie dann gerade dadurch aber nochmal so eine Stärke dann hervorkommt, wenn man sich diese ganzen Berufungsgeschichten so anschaut. Ich denke, da könnte man eine ganze Menge dann Lehrhaftes
leiten. Aber es gibt ja alleine schon einen Aspekt, der wird auch bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auch Ewald Uphoff, gesagt, allein schon dafür, dass man bei einer nächsten Krise, bei einer anderen Art vielleicht, die man gar nicht kommen sieht, die aber wohl mal wieder kommen wird. Nicht vielleicht dasselbe wieder wiederholt oder dass man beim nächsten Arbeitgeber nicht einfach dieselbe Dynamik wiederholt. Ja. Es ist ja schon wichtig, sich da ganz anders klar zu werden über den Eigenwillen und die Gestaltungsmacht zu übernehmen, weil man ja sonst auch die Muster wiederholt.
Ja, ja.
Ja, also wenn, selbst wenn die eine Krise vorbei ist, habe ich sie ja nicht gelöst, wenn ich dann wieder sicher untergekommen bin, okay. Aber ich habe gar nichts begriffen, oder?
Ja. Naja, so. Aber zumindest die hier zeigen ja, dass sie was begriffen haben, denn ja. Es hat sich ja was gewandelt. Was ich dabei übrigens noch richtig spannend finde, ist, das möchte ich jetzt nochmal als Aufruf in die weite Ferne bringen, und zwar, dass das auch irgendwie so eine Art ermutigendes Vorbild sein kann. Wenn ich mir diese Leute anhöre und ich vielleicht selber in einer Krise stecke oder mir das vergegenwärtige, wie ich damit umgehen sollte, dann sage ich mir erstmal und schaue mir diese Leute an und sage, ja, die haben es geschafft. Mhm. Also selbst wenn man in der Krise ist, vielleicht sich vergegenwärtigen, auch das ist etwas, was vielleicht sogar noch anderen helfen kann. Denn meine Geschichte kann anderen helfen später. Ja? Und das finde ich nochmal so eine interessante Wendung. Also ich habe mir das, als ich das so mir angehört habe, hat mich das auch selber ermutigt, weil das sind Menschen, die für das Licht am Ende des Tunnels stehen.
Ja.
Ja, so herum. Finde ich das nochmal auch interessant, dass das so ein ermutigendes Element ist.
Ein Punkt, der definitiv, denke ich, bleibt, führt jetzt auch ganz schön über, finde ich, von diesem Aspekt der inneren Führung, auch der Bedeutung von Innenschau und wirklich eigener Gestaltungsmacht, ist, dass es doch für so durchschwingt, meiner Meinung nach, ist auch ein roter Faden durch die Folgen, ist so ein Aspekt von Ganzheitlichkeit. Also, dass verschiedene Bereiche des Lebens miteinander auch verbunden sind. Dass zum Beispiel nicht scharf zwischen Privat und Arbeit getrennt wird. Also Barbara Zesiger ist da auch wieder ganz deutlich. Ich bin immer ich und ich lebe einfach.
Also die Zitate von ihr, die könnte man ja nicht so...
Ob da jetzt die Kinder dabei sind oder nicht, das ist alles, diese künstliche Trennung brauche ich nicht mehr. Also das ist alles irgendwie miteinander so in einer Harmonie möglichst gerät und sich auch gegenseitig befruchtet und nicht mehr in eine Konkurrenz zueinander tritt. Das ist, glaube ich, so der wichtige Gedanke.
Ich arbeite nicht, ich lebe einfach.
Genau, genau.
Ich schalte nicht ab, ich bin immer ich.
Und der Aspekt der Ganzheitlichkeit kommt doch in einer Folge, finde ich, auch noch mal ganz stark zum Tragen, nämlich bei Christina Bartsch, unter dem Begriff von Ora et Labora.
Ja, sie hat das reingebracht, weil sie ja selber diese Geschichte ja auch dann erzählt, nicht?
Von ihrer Großtante, die Ordensfrau war.
Tante, richtig.
Und dass er so ein Ordensmotto ist irgendwie. Ja. Also Ora et Labora, bete und arbeite, ist der Gedanke, dass irgendwie das Leben des Menschen so unter diesen zwei Begriffen, und wie stehen die
es
jetzt zueinander?
Als benediktinisches Motto, was aber ursprünglich wohl gar nicht zwingend auf Benedikt zurückgeht, sondern das ist da so eine Art Wendung, dass sich in verschiedensten Regeln auch anderer Klöster dann halt finden. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und da gibt es also mehrere Variationen, und Ora et Labora ist tatsächlich eine Verkürzung. Also die frühesten Formen, die klingen etwas doch noch mal etwas detaillierter. Da heißt es unter anderem in einer dieser Regeln eines Klosters: bald lies, bald bete, bald arbeite mit Eifer, so wird die Zeit kurz und jene Arbeit leicht. Und das sind alles so Regeln, die zum Ausdruck bringen wollen, dass die vielseitigen Tätigkeiten und Handlungen, wie man halt arbeiten, lesen und beten, dazu dienen, Wege zu Gott zu finden. Und gerade nicht der Müßigkeit zu frönen. Das ist so der Hintergrund. Also man ist da immer ein bisschen auch, dass es diese Müßigkeit, das ist der falsche Weg, und in den verschiedensten anderen Bereichen findet man dann Wege zu Gott.
Also das Gegenüber zu Ora et Labora, und manchmal ist dann eben auch noch das Lesen, das Schriftstudium oder so dabei. Genau, das Gegenstück dazu ist Müßiggang und auch so eine Art depressive Untätigkeit. Also auch das Verlorengehen im ja, ich kann mich nicht richtig aufraffen und fehlende Lebenskraft und so. Und insofern ist das, also da ist auch kein, nicht das in unserem Sinne Entspannen dabei. Wobei es auch die gerechtfertigte Erholung gibt, klar. Aber mit Ora ist wirklich so eine ganz innere Aktivität, also dieses
richtig
Beten.
Richtig aktiv, also die Gebetszeiten, die dann später ja vor allem in der, im benediktinischen Klosterleben praktiziert werden, das ist Arbeit. Also es ist eine eigene Form von Arbeit, wenn man extrem früh aufstehen muss und dann kommt schon die erste Gebetsphase und dann die Ruhephase und dann kommt nochmal Gebet und so, es beginnt schon mit Gebet, das hört mit Gebet auf, also da, und die werden auch noch festgelegt, diese Gebetsformen, was genau zu beten ist. Also da ist schon sehr, sehr viel, da ist System dahinter, da ist es durchdacht und es geht gar nicht darum, jetzt Gebet steht da nicht einfach nur für eine Form von Entspannung oder ja gar Müßiggang oder sowas. Eine interessante Wendung findet sich aber dann bei dieser bei diesem Spruch dann Ora und Labora in der protestantischen Arbeitsethik. Die greifen nämlich dann dieses auf, aber dann geht es immer mehr hin zu dem, dass also alles sich auf das Arbeiten fokussiert. Da bekommt dann Arbeit in der ganz im Gegensatz zu dem früheren, wo das ja so eine Ganzheit ist und Labora eher so eine Art handwerkliche Tätigkeit ist, bekommt das jetzt quasi in den protestantischen, meine eigenen, das Gewicht als Arbeitsethik. Und
das Gebet ist dann eigentlich fast ein Mittel, sich immer wieder richtig zur Arbeit fit zu machen.
Ja. Ne? Also da gibt es also mehrere, ich greife hier einfach was auf. Da ist also in einer Predigt über das Sprichwort Bete und Arbeite, schreibt der lutherische Pfarrer Johann Bayer, Arbeit gebe in Gottes Augen einen Wert, den der Müßiggänger nicht hat. Gebet führe uns unter die Augen Gottes als unserem Arbeitsherrn, so dass wir fleißig, ehrlich, treu und gewissenhaft arbeiten. Mhm. Und in einem Kalenderblatt heißt es dann, Arbeit gibt Brot und Gebet stärkt wieder zur Arbeit. Gebet stärkt wieder zur Arbeit. Mhm. Also da fokussiert sich das sehr stark auf diesen Arbeitsaspekt nicht. Und alles andere sozusagen soll dem andienen, dass man dann halt noch stärker nochmal arbeitet nicht. Das ist eine, da geht es in eine völlig andere Richtung als die ursprüngliche Idee eben dieser Ganzheit der Tätigkeit des Menschen, wo Gebet und Lesen und Studium, Meditieren und eben halt handwerkliche Tätigkeit dazu dienen, Wege zu Gott zu finden.
Auf eine Art, ja genau, es gibt auch noch so ein anderes Zitat noch, da wird eigentlich deutlich, dass das Gebet einfach das diejenige Tätigkeit ist, die den Menschen auch im Verlauf des Tages ja dann in diesem Orden immer und immer wieder an Gott gewissermaßen erinnert oder zurückbindet, mit dem er das Gottes Wort hört, mehrfach am Tag. Ja. Das ist wie so eine, als ob man den Kompass wieder einrichtet, oder? Ja. Und dann geht er sozusagen in die Arbeit, in seine vielleicht Gartenarbeit oder was die ja dann alles so machen müssen, unter dem Eindruck wieder des wiedergehörten Wortes Gottes. Und nicht einfach nur, jetzt habe ich ein bisschen was Schönes gehört, jetzt kann ich wieder mein Eigentliches tun. Es ist beides eigentlich.
Ja, ja.
Aber das eine hat so ein bisschen den Charakter der Ausrichtung vielleicht und das andere ist dann schon eher so eine praktische Umsetzung, ein praktischer Ausdruck.
Mhm.
Auch diese Ausrichtung.
Diese Ausrichtung. Auf jeden Fall ist das dort spannend, dass da so ein Menschenbild ist und ein Arbeitsbild da ist, das sehr, sehr ganzheitlich ist. Und die Arbeit eingekleidet ist, eingebettet ist eben in einer Form vielseitiger Tätigkeiten, die aber alle geprägt sind von dem Gedanken, dass etwas geschaffen wird, getan wird, immer vor Gott.
Mhm.
Also Coram Deo, nicht? Also nicht nur für sich und schon gar nicht als Gelderwerb, sondern in einem viel größeren Schöpfungszusammenhang. Das ist wohl die Stärke dieses Ansatzes.
Ein Gedanke, den du da noch gefunden hast in dem Buch Benedikt für Manager von Baldur Kirchner. Das haben wir uns wirklich ein lesenswertes, schönes Buch, also auch gut geschrieben. Fand ich ganz, ganz coolen Aspekt, der nochmal eine ganz, ganz innere, enge Beziehung zwischen Gebet und Arbeit hinweist oder so herausarbeitet, das geht über die Wertschätzung für die Dinge. Und zwar macht er das dann fest an der Wertschätzung für die Gegenstände, mit denen man arbeitet. Dass nämlich der Mensch, der sozusagen spirituell irgendwo richtig unterwegs ist, also diese gesunde Beziehung auch zu Gott hat, und das heißt natürlich ein Bewusstsein für sein eigenes Geschöpflichkeitsein, ja. Und der wertschätzt natürlich auch alle, also nicht nur die Lebenden, die Lebewesen um uns drum herum, Pflanzen und Tiere, sondern diese Wertschätzung geht so tief, dieses Bewusstsein für, das ist alles irgendwo auch ein Geschenk, das hat seinen Wert, dass man also entsprechend pfleglich und sorgsam mit den Arbeitsmitteln umgeht.
Und da gibt es ja auch Erfahrungen, also erzählt sie auch auf, also ein Handwerker, so ein Schuhmacher und ein Zimmermann, die achten auf jede Sachen und gehen damit wirklich pflegsam um. Ja, und da werden die Werkzeuge auch geputzt und dann so zurückgelegt und nicht einfach hingeschmissen oder so. Das ist so ein besonderer Wert, den man auf solchen Dingen gegenbringt, weil man auch damit halt da umgeht.
Man kommt gerade der Gedanke, dass vielleicht sogar diese Wertschätzung den Dingen gegenüber, mit denen man so arbeitet, und heutzutage bei unser Eins sind das dann vielleicht eben auch das Smartphone oder der Laptop.
Das ist auch teuer, ne?
Dass man da irgendwie auch mal so Dankbarkeits- und Wertschätzungsrituale, vielleicht sogar Praktiken sich aneignet und das sogar auch durch so eine Krise helfen kann. Könnte vielleicht sein, weil man, wenn der Blick dafür verloren geht, dass das nicht einfach nur Zeug ist, was irgendwie da ist, ja, dann geht ja auch das Gefühl verloren, dass das gerade Freude macht, was man tut.
Ja.
Also das geht dann in Richtung auch, sich in das zu versenken, was man wirklich tut. Und eben die Dinge vielleicht pfleglich schön aufgeräumt am Abend zu hinterlassen. Aber es ist nicht so einfach, wenn die Dinge virtuell werden. Es ist nicht so einfach.
Deshalb hilft es ja auch mal wieder mal in den Garten, wo immer, und dann ein bisschen mit den Händen.
Mit den Händen. Oder eben mal wieder Sachen mit der Hand zu schreiben. Aber überhaupt sich da bewusst zu werden, dass diese Dinge einem helfen, dass die einem zur Verfügung stehen, dass man nur durch sie überhaupt irgendwie etwas erschaffen kann. Ja. Hat mir noch gefallen, dieser Gedanke in dem Buch. Ja, und am Ende, also das ist eine Erkenntnis, die ich auch von Eduard Uphoff mitgenommen habe. Er sagt also, so oder so, man muss sich klar werden, Krisenerfahrungen, Umbrüche wird es in Zukunft eher mal noch mehr geben als weniger, nach allem, was wir so sehen. Und das heißt, es hilft auch, da Realismus zu entwickeln und eben Fähigkeiten der Krisenbefähigung.
Jetzt greift wieder das, was wir vorher ein bisschen auch genannt haben, diese Vielseitigkeit oder Diversität, die zum Tragen kommt. Wenn es wirklich so ist, wenn diese Prognose stimmt, dass also wir in einer Zeit leben, wo wir mit verschiedensten und wiederkehrenden Krisen zu rechnen haben, also eben Arbeitsplatz, das doch relativ schnell dann wieder verloren gehen kann, dass man nicht mehr so ein Bild hat von dem, ich habe jetzt einen Arbeitsplatz und das ist, dann geht das durch. Höchstens noch als Beamter kann man das wahrscheinlich noch so sehen, aber sonst sind doch die Arbeitsstellen viel fluider. Dann entwickelt sich ja automatisch, muss das Mindset irgendwie anders da programmiert werden, wie ich damit halt umgehe. Das heißt also, ich muss ohnehin dann gucken, dass ich anders aufgestellt bin, in meiner Wahrnehmung, wie viel ich da von meinem Selbst reingebe und wo sind dann diese Resonanzräume, wo ich dann auch etwas erlebe, wo es nicht nur um diese eine Arbeit halt dann geht. Oder eben halt diese Variabilität in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit anderen, das kam ja auch zum Tragen, nicht, dass man bewusst auch schaut, also ich möchte gar nicht, hieß es da, nur mit einer Person zusammenarbeiten oder nur ein Auftraggeber, das ist vielleicht halt gut, aber da möchte ich gucken und bewusst schaue ich, dass auch noch woanders da auch Zusammenarbeit möglich ist und nicht nur mit denen, die es vielleicht jetzt in dem Augenblick ist, besonders gut läuft oder so.
Lieber Franz, was ist denn dein Takeaway oder deine Takeaways aus dieser Staffel?
Als ganz interessante Aspekte, es ist wirklich viele Gedanken gewesen. Es hat mich wirklich ermutigt, erstmal die Erfahrungen zu hören und die ermutigenden Sätze, es wird schon. Mhm. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen. Das auf sich mal so wirken zu lassen, diesen Satz, es wird weitergehen. Auch wenn es auch mal schwieriger aussieht und es scheint wie so eine Sackgasse und es ist dunkel und blöd und es regnet und man kommt nicht mehr richtig raus, innerlich meine ich jetzt so seelisch, dann sich das trotzdem irgendwie sagen lassen zu können, es wird. Und das sagen Leute, die das erfahren haben. Wie gesagt, das ist das, was ich gesagt habe, so ein bisschen, es sind ein Stück weit auch Vorbilder. Also die so ein bisschen auch ermutigen können, weil man sieht, die haben ihre Erfahrung gemacht und das kann man erstmal auch mal so, ja, mal stehen lassen, ja, dass die sagen, sie haben das so erfahren und sie auch sich selber sich zusprechen lassen, es wird weitergehen. Ja, auch wenn die Angst da ist, auch wenn es Unsicherheiten gibt und Risiko und man weiß nicht, wie es weitergeht, trotzdem, das finde ich ein wirklich ermutigendes Wort.
Vergiss das Wie, also auf jeden Fall sich nicht vom Wie und der Sorge um das Wie so sehr irre machen zu lassen und vielleicht auch das irrationale Urvertrauen, was sich plötzlich in einem zeigt, ernst genug nehmen. Ja, ja, ein anderer Punkt, also den fanden wir, glaube ich, auch beide wirklich sehr eindrücklich. Also was sich eben zeigt, auf verschiedenen Ebenen, Diversität und Vielfalt hilft. Mehrere Eisen im Feuer haben, mehrere Projekte, mehrere Resonanzräume, wie du so schön sagtest. Sich nicht nur auf eine Sache verlassen.
Und wenn möglich, das verbinden mit dieser Vernetzungsidee.
Ja, also, ja, richtig.
Je mehr ich viele wertschätze und Wertschätzung entgegenbringe anderen, indem ich da was like, indem, also jetzt wenn es in Medien, Social Media, indem ich einfach diese Aufmerksamkeit bringe und ja, meine Vernetzungen pflege, desto mehr gibt es auch dann die Möglichkeit, dass da diese Resonanzen auch zurückkommen und es auch dann eine breit gefächerte Möglichkeit gibt, seine Arbeit zu gestalten oder eben halt auch sein Leben.
Und insofern ist es interessant. Also klar, bei Barbara weiß ich das auch, die ist sowieso ein totaler Fan vom Generalistentum. Die findet ja auch, dass das eher zukunftsfähig ist, aber eben auch, dass eher krisenfest macht. Und das heißt ja auch eher mal gegen das, was wir vielleicht alle von klein auf immer gehört haben, dass man sich spezialisieren muss in etwas, dass man in einer Sache richtig gut sein muss und so. Das ist eigentlich eher krisenanfällig.
Das ist heftig. Ja, das zu schlucken, das, glaube ich, dauert.
Ja.
Aber ich glaube, man muss es einfach mal auch mal sagen und sich vergegenwärtigen, dass ja, diese eine Schiene immer weniger.
Totale Spezialisierung macht halt einfach anfälliger.
Ja.
Ja. Ja, wunderbar. Ich danke dir für diese zweite Bilanz mit Franz. Das war sehr schön.
Es hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
RevLab.